Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. Herzlich willkommen zur zweiten Episode zum Thema REST bei Softwarearchitektur mit OUR. Wie letztes Mal am Telefon, Skype, Stefan Tilkow am anderen Ende. Hallo Stefan.
Hallo Markus.
Und an diesem Ende Markus Völter. Willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, so eine Minute, was wir in der ersten REST-Episode diskutiert haben, als sozusagen Gedankenstütze für diese zweite jetzt?
Mhm. Gut, also wir haben ein bisschen über den Begriff gesprochen, eingeführt, REST als Architekturstil, der dem Web zugrunde liegt, und RESTful HTTP als die Anwendung der Web-Standards, insbesondere HTTP, in Einklang mit diesem Architekturstil. Und da gibt es so ein paar Grundprinzipien, über die wir gesprochen haben. Die Idee, dass ich jedes sinnvolle Konzept mit einer eigenen ID versehe. Die Idee, dass ich Standardmethoden habe, mit denen ich mit diesen Dingen, mit diesen Ressourcen interagiere. Bei HTTP eben Get, Put, Post, Delete. Die Idee, dass ich Dinge miteinander verknüpfen kann. Das Konzept von unterschiedlichen Repräsentationen, also verschiedene Formate für das gleiche Ding. Und die Idee der statuslosen Kommunikation, damit ich sozusagen diese Einsprungpunkte in meiner Anwendung habe. Dann haben wir so ein bisschen diskutiert über die Art und Weise, wie Web-Services auf so OpenBSDL-Basis das Web benutzen oder missbrauchen. Wir haben ein bisschen diskutiert darüber, wann man was denn wohl einsetzen könnte und sind, glaube ich, gelandet bei einem Punkt, bei dem wir uns auf Patterns und Anti-Patterns stürzen wollten. Genau.
Also sozusagen die zweite Episode jetzt ein bisschen praktischer. Gut. Fangen wir mal an mit Anti-Patterns, also Dinge, die man nicht machen sollte im Zusammenhang mit REST.
Mhm. Gut, also zwei Sachen sieht man. Eine Sache haben wir schon im Prinzip andiskutiert, als wir über SOAP und WSDL Web Services gesprochen haben, nämlich das Anti-Pattern durch eine Methode, insbesondere durch POST, zu tunneln. Also mit tunneln meine ich hier, dass man im Prinzip etwas anderes dadurch piped, hätte ich beinahe gesagt. Also, dass man eine andere Architektur sozusagen dass man einen Kanal der Plattform missbraucht, um ein anderes Konzept da durchzuleiten. Und ein schönes Beispiel sieht man da in SOAP-Nachrichten. SOAP-Nachrichten nutzen halt nur eine der HTTP-Methoden, nämlich POST. Das gilt zumindest für SOAP 1.1 und auch das verbreitetste ist. Mhm. Auch bei SOAP 1.2 werden die Alternativen nicht wirklich genutzt. Und an dieser Stelle wird praktisch die gesamte Information darüber, was eigentlich passieren soll, in der Nachricht kodiert. Das ist kein Bug aus Web-Services-Sicht, sondern das soll so sein, weil die ja eben protokollunabhängig sein sollen. Die SOAP-Nachricht selbst soll alles beinhalten, was dazugehört. Und das heißt, dass ich alle Informationen darüber, was passieren soll, welche Elemente davon betroffen sind, welche Dinge davon betroffen sind, finde ich in der XML-Nachricht selbst. Und das heißt natürlich auch, dass für die gesamte Infrastruktur diese Nachricht komplett undurchdringlich ist. Also die Infrastruktur weiß nur, da geht ein Post durch die Gegend. Und damit kann sie gar nichts machen. Und das hat natürlich Konsequenzen.
Das heißt im Umkehrschluss, dass ich eben zum Beispiel auch wenn ich das richtig mache, dass ich dann in die Nachricht generisch reingucken kann und sehen kann, welche Links da drin stehen und dann schon mal weiß, welche anderen Ressourcen betroffen sind von der Nachricht. Das kann ich, wenn ich es tunnel, natürlich nicht.
Also vielleicht nicht unbedingt reingucken, welche Links da drin sind, weil dazu müsstest du ja schon in die Repräsentation reingucken, zum Beispiel in das XML oder JSON, dann wärst du nicht wieder an der gleichen Stelle. Okay. Aber eine HTTP-Nachricht, sei es Request oder Response, ist sehr, 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 sehr sichtbar und sehr, sehr gut verständlich. Also der Gedanke geht schon in die richtige Richtung. Normalerweise habe ich in einer HTTP-Nachricht eine Aussage über das Verb, das benutzt wird, also Get, Put, Post, Delete, über die URI, die davon betroffen ist. Ich habe Informationen über Caching-Header, ich habe vielleicht ein E-Tag da drin, ich habe möglicherweise solche Conditionals wie If-Match oder If-Non-Match.
Ah ja, okay.
Das sind sozusagen, wenn du so willst, dynamische Pre- und Post- oder Pre-Conditions. Ich kann zum Beispiel sagen, führe diese Nachricht aus, aber eine Vorbedingung ist, dass das E-Tag der Ressource, auf die ich das ausführe, dieses ist.
Ah ja.
Mhm. Und wenn das nicht geht, dann gibt es in der HTTP-Spezifikation definiert einen Response-Code, der mir sagt, Precondition violated.
Cool, das heißt, damit kann ich im Prinzip optimistische Transaktionen, optimistisches Locking machen.
Ganz genau, jetzt hast du mir zwar schon ein Pattern weggenommen, zu dem ich gleich nochmal irgendwann kommen wollte, aber genauso ist es. Also solche Dinge sind eben in der HTTP-Spezifikation schon vorgegeben, da gibt es ganz, ganz viele. Es gibt auch 412 Konflikt oder den berühmten 404 Gone, also man könnte argumentieren, dass eine große Stärke des Webs ist, dass es eben auch mit solchen Fehlern umgehen kann. Mhm. Also wenn ich kriege keine Runtime-Exception, sondern ich bekomme eben vernünftige Fehlermeldungen, wenn irgendwas nicht mehr da ist.
Das ist ganz interessant. Ne? Also ich meine, ich behaupte von mir ja auch irgendwie halbwegs zu verstehen, wie das Internet funktioniert, aber im Prinzip HTTP kennt, glaube ich, fast jeder nur so auf diesem 0815 Browser-Level. Und gerade die Sachen, die du mir gerade erzählst, sind mir völlig neu. Und es ist interessant, dass das alles da schon drinsteckt.
Genau, also da findet, glaube ich, gerade so ein gewisser Wechsel statt. Das sind Informationen, die so Sys-Admins irgendwie schon lange haben. Ne? Sowas weiß ich, wenn ich ein Apache aufsetze. Ja. Aber bei der Entwickler-Community ist das an vielen Stellen noch nicht so richtig angekommen. Und das ändert sich, glaube ich, gerade. Mhm.
Okay, aber zurück zu dem Post-Tunnel.
Genau, also Post-Tunnel relativ offensichtlich verhindert das. Ne? Ich nutze halt einfach nicht das an Infrastruktur, was drin ist, aus welchen Gründen auch immer, aus guten oder schlechten Gründen, kann man ja diskutieren. Aus meiner Sicht ist diese Protokollunabhängigkeit kein Feature, sondern ein Bug. Ich glaube, man tut sich damit keinen Gefallen, weil die Fälle, an denen man tatsächlich Protokolle austauscht und von JMS auf HTTP umstellt oder andersrum, sind so selten beziehungsweise so nicht existent, dass ich das nicht relevant finde, aber okay.
Ja.
Das ist also die Variante, die SOAP macht. Es gibt aber noch ein anderes Anti-Pattern, das das Ganze mit HTTP-GET macht. Mhm. Das funktioniert so ähnlich, nur dass ich jetzt die Information darüber, was ich machen möchte, in die URI reinkodiere. Ja. Also bei der Architekturstil, die wir in der letzten Episode beschrieben haben, war ja ein wesentliches Element, dass ich Informationen mit einer URI identifiziere, mit einer ID. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Kunden damit identifiziere, ich meine damit nicht die Zeile in der relationalen Datenbanktabelle, sondern ich meine damit das Gesamtkonzept Kunde, ne, das vielleicht aus ganz, ganz vielen Informationen in ganz vielen verschiedenen Data Stores besteht, dann gibt es da eine Operation, die ich darauf machen kann, das ist das GET, das bedeutet dann so viel wie GET Customer, logischerweise. Da bekomme ich Informationen in irgendeiner Repräsentation zurück über diesen Kunden. Ja. Und wenn ich jetzt diesen Kunden aktualisieren möchte, gibt es dafür eine passende Operation, nämlich ein Put. Und wenn ich dieses Put mache, mache ich es auf die gleiche URI. Das heißt, die URI bleibt die gleiche, weil es ja die gleiche Identität ist, das gleiche Ding, das betroffen ist. Mhm. Bei dieser Get-Tunnel-Variante fange ich an, Methodennamen in die URI reinzupacken. Also da steht dann irgendwie http://example.com/service-name, Fragezeichen, und dann kommt Method-Name gleich irgendwas, param1 gleich irgendwas, param2 gleich irgendwas.
Ja.
Das heißt, ich habe eigentlich den gleichen Fehler gemacht, den die SOAP-Leute mit dem Tunneln einer XML-Message durch Post machen. Ich habe ihn halt nur mit HTTP-GET gemacht. Das ist fast noch schlimmer. Nein, es ist noch schlimmer.
Ja.
Weil ein Post ist von der HTTP-Spezifikation her so lose spezifiziert, dass es irgendwie alles bedeuten kann. Das ist dann die generische Cop-Out-Methode. Ne? Wenn keine der anderen Methoden passt, dann nehme ich eben einen Post.
Ja.
Ein GET ist aber sehr klar spezifiziert als eine sichere, idempotente Operation. Und wenn meine URI nun heißt example.com/method gleich delete customer, ID gleich irgendwas, dann macht ein HTTP-GET auf einmal eine Löschaktion, oder ein irgendetwas, was ich wahrscheinlich nicht mal eben so aufrufen möchte.
Ja.
Etwas, von dem ich zum Beispiel auch nicht möchte, dass der Google-Crawler es aufruft, wenn er bei mir vorbeikommt. Und sowas passiert in der wirklichen Welt. Also oft bekommt man es nicht mit, weil diese URIs versteckt sind hinter irgendwelchen JavaScript-Aktionen oder nur genutzt werden können, wenn man authentifiziert ist.
Ja.
Aber vom Prinzip her verstößt man damit gegen eines der wesentlichen Grundprinzipien, vielleicht das allerwichtigste von HTTP. Also wenn ich vielleicht auch niemanden überzeuge, dass REST jetzt was Tolles ist, dann sollte man zumindest, erhoffe ich mir zumindest Erfolg zu haben, dass ich Leute davon überzeuge, dass ein GET etwas Sinnvolles ist und Caching etwas Sinnvolles ist.
Ja.
Und das zu sabotieren ist noch viel sträflicher als das Post-Tunneling.
Mhm.
Das wären so meine zwei wichtigsten Anti-Patterns. Hätte noch ein paar mehr, aber vielleicht lassen wir es bei denen gerade mal.
Ja, wir brauchen ja nachher auch noch einen Grund, warum wir dein Buch empfehlen sollen.
Ganz genau. Ich bitte dringend darum.
Gut, dann jetzt mal ein paar Patterns. Wir haben schon eins davon so ein bisschen, wir haben den Begriff idempotent schon mal erwähnt, wir haben schon mal das Erkennen von Concurrent Modifications erwähnt, gerade vorhin. Geh doch auf diese Dinge dann nochmal ein bisschen ein.
Okay. Also ein Problem, das man kennt, wenn man verteilte Systeme hat, sind genau diese konkurrierenden Modifikationen. Ich lese irgendeine Information. Auf Basis dieser Information treffe ich irgendwelche Entscheidungen und dann stoße ich auf der anderen Seite wieder irgendeine ändernde Aktion an. Also ich mache auf Basis von Informationen, die ich irgendwas gelesen habe, etwas und aktualisiere vielleicht etwas. Und in der Zwischenzeit kann aber jemand anders auch die Daten gelesen haben und schon etwas zurückgeschrieben haben, was ich jetzt möglicherweise überschreiben würde. Mhm. Ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, ohne was dabei auf irgendeinem Flipchart zu malen.
Ja gut, aber das Problem kennt ja jeder.
Wahrscheinlich schon. Bei dieser Variante kennen wir wahrscheinlich alle typische Lösungen, die man in verteilten Systemen selber baut, mit optimistischer Nebenläufigkeitskontrolle und so. Und dafür ist im Prinzip in HTTP etwas eingebaut. Dazu gibt es das sogenannte E-Tag. Das hat noch andere nützliche Verwendungen, haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, fürs Caching. Mhm. Aber nehmen wir mal diese Verwendung. Ich kann als Response-Header, also als ein Header-Element in meiner HTTP-Antwort, einen Header unterbringen, der heißt E-Tag. Darin steht typischerweise ein kurzer Wert, für den es nur eine Garantie gibt, nämlich wenn sich die Ressource ändert, ändert sich auch dieser Wert. Deswegen implementiert man es in der Regel als Hash.
Ja.
Als im Zweifelsfall als generisch als Hash über die Repräsentation, über den Content.
Ja.
Und bei einer nächsten Operation, die ich auf diese Ressource mache, zum Beispiel ein Put oder ein Delete, was ich auf diese Ressource mache, kann ich einen Request-Header mitgeben, also einen Header in der Anfrage, der heißt if match. Und ich schreibe rein if match und gebe dann das E-Tag an. Mhm. Und daraufhin habe ich dem Server gesagt, führe das nur aus, wenn dieses E-Tag immer noch gültig ist. Das heißt, wenn zwischendurch jemand etwas geändert hat, würde das E-Tag nicht mehr passen. Und ich müsste entsprechend darauf reagieren. Das setzt natürlich voraus, dass die andere Seite das auch so implementiert hat.
Ja.
Also damit hier keine Missverständnisse auftreten, man muss sich schon überlegen, was das für die eigene Implementierung bedeutet. Da kommen wir nachher noch auf ein paar Implementierungsansätze. Aber in aller Regel braucht man ein Framework, das genau das übernimmt, mit mehr oder weniger Unterstützung durch den Entwickler, der diesen Dienst oder diese Ressource implementiert auf der anderen Seite.
Ja, ja.
Aber das ist ein hübsche Variante, um dieses Lost-Update-Problem zu vermeiden, konkurrierende Modifikationen zu erkennen. Es gibt auch noch ein generischeres. Es könnte ja sein, dass ich mehr brauche als nur so ein Hash-Wert da drin und vielleicht erst durch einen konkreten Vergleich der Informationen in dem Content, den ich rübergeschickt habe, feststelle, dass es da einen Konflikt gibt. Und auch dafür gibt es einen entsprechenden HTTP-Response-Code, nämlich 412, Konflikt, mit dem ich sage, hier ist etwas, aus irgendeinem Grund ist das hier fehlgeschlagen, es hat einen Konflikt gegeben bei der
Modifikation. Also sprich, dabei erkennt nicht die Infrastruktur, dass es ein Problem gibt, sondern du kannst als Ergebnis der Ausführung des Posts zurückgeben, ich habe nichts gemacht, weil hier gab es ein Problem.
Ja, diese Grenzen sind ein bisschen fließend zwischen Infrastruktur und Anwendungscode. Aber da kommen wir noch drauf.
Okay.
Ein anderes Pattern, das vielleicht auch nicht jedem so klar ist, obwohl wir es vielleicht schon mal zwischendurch erwähnt haben, sind sogenannte Collection-Ressourcen. Also wir haben jetzt immer von Ressourcen gesprochen, wie zum Beispiel Kunde oder Bestellung. Aber auch Bestellungen ist eine Ressource. Jetzt habe ich Plural und Singular vermischt mit Absicht. Also die Liste der Bestellungen ist eine Ressource. Die Bestellungen aus dem ersten Quartal 2008 sind auch eine Ressource. Also wenn ich das will.
Ja.
Ich kann mich also entscheiden, viele, viele Ressourcen zu definieren. Man sieht daran auch, dass keinen direkten Bezug zur Persistenz hat. Ja, das ist eine Frage, wie ich das Ganze nenne. Ich kann zum Beispiel sagen, ich definiere mir eine schicke URI. Also die Buchstaben sind nicht so wichtig, die da drinstehen. Aber nehmen wir mal an, ich habe sowas wie Customers, Fragezeichen, Month gleich 3, Ampersand, Year gleich 2008. Dann habe ich die aus dem März 2008 so identifiziert und das ist eine URI, die sehr dynamisch interpretiert werden wird. Da werde ich nicht irgendwas Persistentes für abgelegt haben, sondern ich werde diesen URI-String parsen und dann das Ergebnis zurückliefern.
Ja.
Trotzdem erfüllt das alle Bedingungen für eine Ressource. Ich kann das verlinken, ich kann davon unterschiedliche Repräsentationsformate abholen, ich kann darauf ein GET machen, aber ich kann auch die anderen Operationen möglicherweise darauf machen, zum Beispiel ein POST.
Mhm.
Und darauf wollte ich hinaus, also ein typisches Muster für so eine Collection-Ressource ist, dass ich mit einem POST darauf ein Element darunter anlege. Nehmen wir mal ein Beispiel.
In dem Fall agierst du sozusagen als Factory.
Ganz genau. Das ist völlig richtig. Das ist die gute alte Factory als Pattern. Und das bilde ich typischerweise darauf ab. Angelegt wird mir dann ein neues Element, eine neue Ressource. Die legt man dann typischerweise hierarchisch URI-mäßig unten drunter. Mhm. Also wenn meine Collection Customers heißt und ich da einen Customer drauf poste, bekomme ich zurück oder wird neu angelegt, Customers / und dann vielleicht irgendeine ID.
Mhm.
Und dafür gibt es auch einen passenden Response-Code, der heißt 201 created. Und in der Spec steht, wenn der Response-Code 201 created ist, dann gibt es einen Header, der heißt Location. Und in diesem Location-Header steht die URI des neu angelegten Objektes. Das ist also ein vorgegebenes Muster sozusagen, durch die Spec unterstützt. Und so etwas hilft mir sehr, einen großen Wiedererkennungswert zu haben über sehr unterschiedliche APIs hinweg. Und diese hierarchische Struktur in der URI ist auch etwas, was zum Hacken einlädt, im positiven Sinne. Also wenn ich so eine URI sehe, da stehen Slashes drin, dann nehme ich an, wenn ich das letzte Pfadsegment wegnehme und ein Get darauf mache, bekomme ich das übergeordnete zurück. Ne? Ja. Das sind so typische Dinge, mit denen man es leicht macht. Was man auch noch machen kann, ist, man kann außer dem Header, also außer diesem Location-Header, wo die URI drin steht, auch gleich die neu angelegte Ressource, also eine Repräsentation der neu angelegten Ressource in der Response mitliefern. Damit man nicht nochmal ein Get machen muss, um sie zu holen, weil es kann ja sein, dass der Server sie modifiziert, IDs setzt oder sonst irgendwas.
Ja.
In aller Regel ist das so, wenn ich zum Beispiel eine Bestellung aufgebe, habe ich eine große Menge an Daten, die ich liefere als Client, aber dann packt vielleicht der Server ein Lieferdatum rein oder gibt dem Ding eine ID oder solche Sachen. Und das, was er angelegt hat, bekomme ich zurück. Mhm. Das heißt, dieser eine Aufruf, dieses Post auf die Collection, das, was ich zurückbekomme, ist eine äußerst komplexe Interaktion, von der sehr, sehr viel schon vorgegeben ist und deswegen als Muster auch wiedererkennbar ist.
Cool.
Was habe ich noch? Machen wir noch eine. Und zwar das Erzeugen. Also was ich gerade beschrieben habe, war ja das Erzeugen per Post. Jetzt ist Post dafür gemacht und wirklich gut geeignet. Es gibt nur einen Haken daran. Das Post ist nämlich gemäß Spec nicht idempotent. Das heißt, wenn ich keine Antwort bekomme, dann weiß ich nicht, ist die Antwort auf dem Weg verreckt oder ist meine Anfrage gar nicht erst angekommen? Also als Client weiß ich nicht genau, was passiert ist, wenn ich keine Antwort bekomme.
Ja.
Wenn ich die Antwort bekomme, weiß ich sehr genau. Dann weiß ich nämlich, es muss funktioniert haben auf der Serverseite, sonst hätte ich ja die Antwort nicht.
Ja.
Aber wenn ich keine bekommen habe, bin ich in so einem unsicheren Schwebezustand. Bei einem Get oder Put oder Delete könnte ich es einfach nochmal machen. Das garantiert mir die Spec, beziehungsweise die Spec schreibt vor, dass das so sein muss. Und als
Serverentwickler
muss ich garantieren tut es keiner. Ne? Das ist, muss ich mich selber darum kümmern. Also die Frage ist, wie erzeuge ich denn jetzt etwas, wie erzeuge ich jetzt etwas idempotent? Und dazu gibt es zwei Varianten, ist auch wieder Submuster sozusagen. Das eine ist, ich kann statt einem Post auch ein Put verwenden, um etwas zu erzeugen. Also ein Put ist nicht nur aktualisieren, sondern auch erzeugen. Mit dem Unterschied, dass das Put die URI bekommt, auf die es wirken soll. Also da muss praktisch der Client die ID festlegen. Entweder er hat sie schon oder er muss sie festlegen. Dazu muss ich sowas wie ein UUID-Verfahren auf der Client-Seite haben, damit ich sozusagen eine Identität auf dem Client festlegen kann, mit Serverinformationen verheiraten, da was anlege. Das kann man machen, das ist manchmal auch gut, insbesondere dann, wenn ich diese ID sowieso schon von anderer Stelle habe oder wenn ich sprechende Schlüssel habe. Also dann ist das eine gute Variante. Ansonsten gibt es noch ein Muster, bei dem ich es in zwei Stufen mache, bei dem ich zuerst mit einem Post ein neues Objekt anlege, aber ohne die Daten zu übermitteln. Also ich mache sehr leichtgewichtig, nur einfach einen Post. Ich brauche eine neue ID, heißt das dann eigentlich. Der Server liefert mir die ID zurück und dann mache ich auf diese ID ein Put.
Ja.
Das heißt, ich habe das aufgeteilt. Das ist auch so ein typisches Muster. Das sind halt dann, ist die Abwägung, ob man ein oder zwei Varianten, zwei Interaktionen haben möchte.
Ja.
Performance-Frage an der Stelle.
Ja. Gut. Cool. Dann lass uns mal ein bisschen über, also immer praktischer werdend, ein bisschen über die Tools reden. Wenn wir jetzt mal hergehen und sagen, die Mainstream-Sprachen sind immer noch Java und .NET, dann können wir vielleicht erstmal über die Tools in diesen Plattformen reden und dann vielleicht ein bisschen über dynamischere Sprachen.
Okay.
Fangen wir mal mit Java an, oder?
Ja, im Prinzip gilt für beide, also sowohl für Java als auch für .NET, dass es die Infrastruktur schon seit, keine Ahnung, wie alt sind die Dinger, 15 Jahren gibt. Also es ist ja nichts Neues, HTTP-Anwendungen zu entwickeln. Ne? Insofern kann man erstmal sagen, also Basisanwendung, nein, noch nicht nur Basis. Also man kann alles, was man machen muss, kann man mit den bestehenden APIs machen.
Sicher, wobei du natürlich vorhin gesagt hast, dass zum Beispiel dieses Erkennen von Konflikten, Stichwort E-Tag, dann entsprechend durch Frameworks unterstützt werden dürfte, um das Leben einfacher zu machen. Ich denke, da wird es dann schon ein bisschen spezifischer.
Ja, genau. Also zunächst mal, mir ist nur wichtig zu sagen, man muss nicht unbedingt irgendwas Neues machen.
Okay,
und es gibt viele Leute, uns eingeschlossen, andere wahrscheinlich auch, die machen erfolgreiche REST-Anwendungen oder RESTful-HTTP-Anwendungen, egal ob für die Browser-Nutzung oder für die Maschinennutzung, mit Bordmitteln von Java. Also mit einem Servlet-API kann man ohne Probleme REST-Anwendungen schreiben. Nehmen wir das Servlet-API vielleicht mal als ein Beispiel dafür. Das macht halt viele Dinge, die nicht so wirklich zu dem passen, was wir vorhin gesagt haben. Also zum Beispiel gibt es im Servlet-API keine Abstraktion von Ressourcen. Gibt es da einfach nicht. Also es gibt dieses Ding, das hat dann eine Do-Post, Do-Get und so weiter Methode und eine Process-Methode, in denen ich irgendwas machen kann. Aber da ist eigentlich eine riesige Menge von Ressourcen zusammengefasst in diesem einen Servlet. Ja. Ich fange dann an, meine URI zu zerlegen und irgendwas zu machen. Es gibt auch Dinge, die eigentlich dem dem Grundgedanken von REST aktiv widersprechen, wie zum Beispiel Session Support. Also jeder, der es braucht, freut sich darüber, dass es drin ist, aber eigentlich würde man sich natürlich wünschen, dass es andere Mechanismen an der Stelle gibt, die man nutzen kann. Die APIs sind also insofern nutzbar, aber nicht so wirklich mit REST im Hinterkopf entwickelt worden. Das hat sich ein bisschen geändert. Also es gibt zum einen eine Reihe von Open Source Frameworks. Ein relativ bekanntes in der Java-Welt nennt sich Restlet. Mhm. Das findet man unter restlet.org. Packen wir auch in die Shownotes entsprechend rein. Das ist ein Framework, das sich sehr, sehr stark an REST orientiert. Also die Autoren haben versucht, wirklich die Konzepte, die Begrifflichkeiten aus der Dissertation vom Fielding, vom REST-Erfinder zu nehmen und dafür entsprechende Abstraktionen zu bauen. Funktioniert sogar prinzipiell HTTP-unabhängig. Kann man darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Und damit kann man also auf einem relativen auf sagen wir mal einem Low-Level-API REST-Anwendungen bauen.
Was tut es denn dann mehr oder anders als das Servlet, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich keinen Session-Support hat?
Also einerseits ist es sowohl ein Client als auch ein Server-API. Ah, okay. Ich kann damit Client und Server bauen. Es gibt sehr konkret das Konzept von Ressourcen und Konnektoren und Komponenten, also diesen entsprechenden Begrifflichkeiten.
Ja.
Und es gibt Unterstützung für eine Vielzahl von Dingen, die dazugehören. Also ich kann da, was weiß ich, es gibt Konnektoren für unterschiedlichste Webserver, für unterschiedlichste Engines, auch auf Lower Level, also nicht nur über eine Servlet Bridge, die gibt es natürlich auch, sondern auch weiter unten. Mhm. Es hat ein anderes API, das sich stärker an der REST-Begrifflichkeit und an der HTTP-Begrifflichkeit orientiert.
Okay. An
der Stelle. Ein weiteres interessantes ist JAX-RS oder JSR 311. Das ist eine, also wie der JSR schon sagt, eine JCP-Spezifikation, eine offizielle Sun-Spezifikation, bei der es darum ging, ein API zu entwickeln, zunächst mal nur ein serverseitiges API zu entwickeln, das es leichter macht, REST-konform zu sein, als dagegen zu verstoßen. Also das war ein bisschen die Idee.
Ja.
Man wollte bewusst kein Web-Services-API, man wollte es auch nicht mit den Web-Services verheiraten, weil damit hat es irgendwie nichts zu tun. Es sollte auch bewusst nicht HTTP-unabhängig sein. Es sollte bewusst nicht nur auf XML beschränkt sein, sondern wirklich ein HTTP-Server-API, das möglichst in die aktuelle Java-Welt reinpasst und die Nutzung von HTTP, so wie es gedacht ist, möglichst gut unterstützt. Mhm. Da habe ich selber auch ein bisschen mitgemacht in dieser Expert Group, mit relativ geringen Beitrag zugegebenermaßen. Aber es war ganz spannend, das mitzubekommen, auch wie so ein Standard entwickelt wird, zumal gewisse Dinge schon einfach vorgegeben waren. Dazu gehört von Anfang an zum Beispiel, dass das ganze Annotation getrieben sein sollte, wie eigentlich alle aktuellen Java-APIs.
Ja.
Das funktioniert so, dass man für eine Art von Ressource, also nehmen wir mal an, für die Kundenressourcen implementiere ich eine Klasse, die nenne ich dann Customer Resource. Und die annotiere ich sowohl auf Klassen- als auch auf Methodenebene mit Informationen, die sozusagen meine Java-Implementierung mit den HTTP-Nachrichten verknüpfen.
Ja.
Zum Beispiel sage ich per Annotation auf meiner Java-Klasse, dass sie unter /customers/ID verankert sein soll im UBI-Space sozusagen.
Und dieses ID ist dann aber quasi eine Variable, die ich durch die konkrete ID ersetze.
Ganz genau. Das heißt, das wird also jetzt in geschweifte Klammern gepackt, nennt man URI-Template-Syntax.
Ja, ja.
Und zur Laufzeit, wenn ein Request zur Laufzeit reinkommt, für eine URI, die Customers / und dann irgendeine ID hat, wird sie dispatched an eine Instanz dieser Klasse.
Ja.
Und dann wird auf die Annotation an den Methoden geguckt. Da kann zum Beispiel eine Annotation an der Methode ein GET stehen haben. Dann weiß ich, dass ich diese Methode bei einem GET aufrufen kann. Und dann kann da noch ein Content-Type stehen mit einer Produces-Annotation.
Ah.
Also diese Methode produziert application/XML. Und dann weiß die Runtime, aha, ich muss zu dieser Methode, packt die Informationen aus dem HTTP-Request in die Parameter dieser Methode rein, dann kann die Methode irgendwas Tolles damit machen, ein Resultat zurückgeben und das Ganze wird wieder rausgepackt. Ist eigentlich ein ganz schickes API, finde ich. Ist relativ high-level, also deutlich higher-level als dieses Restlet-API. Was zum Beispiel dazu führt, dass die Restlet-Leute selbst auch eine Implementierung davon mitliefern mittlerweile. Sie haben eine auf ihrem eigenen API obendrauf sitzen.
Ja.
Gibt aber eine ganze Reihe von Alternativen. Es gibt zum Beispiel die Referenzimplementierung von Sun, nennt sich Jersey. Packen wir auch in die Shownotes rein. Entschuldigung. Es gibt eine Implementierung von JBoss, die nennt sich REST Easy. Und es gibt noch eine Reihe mehr, wir packen mal ein paar einfach mit dazu.
In Spring ist doch bestimmt auch was drin.
Spring ist einen anderen Weg gegangen, auch eine interessante Sache. Also Spring hat schon lange einen, selbst, wie ich selbst, auf einen guten Web-Services-Stack. Und da haben sie eine Weile überlegt, ob sie das in den Web-Services-Stack irgendwie mit reinpacken sollen. Haben sich dann früh entschieden, das nicht zu tun. In der Beziehung haben sie ähnlich entschieden wie die Sun-Leute. Ja. Haben aber auch gesagt, wir wollen das eigentlich nicht in eine separate Service-Server-Spezifikation oder Technologie packen. Wir packen das eigentlich dahin, wo es hingehört, nämlich ins Web-Framework. Und das finde ich tatsächlich eine Schwäche an dem JSA 311. Er spricht vom Java API for RESTful Web Services. Ah, ja. Aber gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, warum ein Webservice irgendwie anders realisiert werden sollte als eine Webanwendung. Es gibt, also im Sinne von HTTP-Webservice, überhaupt nicht. Ja. Und deswegen haben die Spring-Leute gesagt, wir verheiraten das mit unserem Spring MVC. Das hat schon länger solche Annotationen, die so ein bisschen ähnlich sind. Da gab es eine Diskussion darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht. Lasse ich mal offen. Die haben sich entschieden, nicht den JSA 311 zu unterstützen, sondern etwas sehr, sehr Ähnliches. Was es aber leichter für bestehende Spring MVC-Nutzer macht, jetzt eben ihre Web-Anwendung und auch ihre Web-Services RESTful zu implementieren. Mhm, okay. Ist auch nett. Verheiratet diese beiden Aspekte, gefällt mir auch ganz gut.
Aber gleiches Prinzip.
Kann man so sagen, Annotation. Ja. Leicht andere Annotationen.
Ja,
ist noch eine Abstraktion von Model and View drin. Ja, okay. Also, aber vom Prinzip her ist das sehr ähnlich. Muss man sich
der, der View ist für die Repräsentationen zuständig.
Ganz genau. Mhm. Also da gibt es im Java-Umfeld durchaus mittlerweile einiges an Technologien, die da zur Verfügung stehen, die auch durchaus schon produktionsreif sind. Also es ist nichts Exotisches, die kann man absolut benutzen. Mhm. Die Implementierungen fügen jeweils noch ein bisschen was hinzu. Also sowohl REST Easy als auch Jersey als JSA 311 Implementierung haben immer noch einen Haufen Zusatzfunktionalität, die halt noch nicht standardisiert ist. Ich denke, das wird in der zukünftigen Revision des Standards dann halt kommen. Mhm. Darüber hinaus haben wir irgendwann mal gesagt, wir betrachten Java nicht nur als Sprache, sondern auch als Plattform.
Ja.
Gibt es auf der Java-Plattform natürlich eine ganze Reihe von Programmiersprachen, die auch ihre eigenen Frameworks mitliefern, die ganzen dynamischen Dinge. Und da ist es, wie eigentlich in der gesamten, sagen wir mal, dynamischen Programmiersprachenwelt, gibt es eigentlich das nur noch als Default. Also da gibt es die andere Variante gar nicht mehr. Also das hat das Rails-Framework für Ruby irgendwann mal angefangen, aber es macht Groovy und Grails machen das genauso und es gibt entsprechende Frameworks auch für Clojure und bestimmt für viele andere Sprachen auch. Bin mir nicht sicher, wie es bei Lyft für Scala aussieht, das ist glaube ich nicht RESTful als eine Ausnahme, aber die meisten anderen sind von Anfang an so gebaut, dass sowohl der Web-Anteil, also der Browser-Zielanteil, als auch der Service-Anteil von Anfang an auf REST ausgelegt sind. Okay. Da muss man sich also nicht viel Gedanken drum machen. Mhm. In der .NET-Welt bin ich nun kein Guru, da bräuchte man den Christian für, aber auch da gibt es seit .NET 3.0 REST-Support dem Namen nach, der immer wieder verbessert wurde. Und mittlerweile ist Microsoft sehr, sehr stark auf den REST-Zug aufgesprungen. Sieht man an vielen, vielen APIs, auch an öffentlichen APIs, das ganze Cloud-API, also Azure. Da gibt es REST an vielen Stellen, die ganzen Daten-APIs für die Datenbank. Für den Umgang mit Daten sind sehr, sehr stark REST-orientiert. Also, auf Englisch würde man sagen, they have drunk the REST Kool-Aid. Also die sind da voll draufgesprungen mittlerweile. Auch okay. Da gibt es einiges.
Mhm. Willst du noch was zu dynamischen Sprachen sagen? Du hast schon zu Ruby, Rails, Groovy, Grails was gesagt. Gibt es da noch Ergänzungen?
Also ich bin jetzt natürlich auch nicht in allen der Experte. Es gibt HTTP-Unterstützung natürlich sowieso überall.
Ja,
das
kann man
als Argument für REST natürlich nochmal ins Feld führen. Man braucht da nichts Besonderes. Alle können das irgendwie.
Ja.
Die Sprachen wie zum Beispiel Python oder Perl, die wissen eigentlich gar nicht, worüber man da redet, weil da hat man irgendwie noch nie irgendwas anderes gemacht. In der Ruby-Welt gab es irgendwann mal, das ist vielleicht eine Verknüpfung zu dem, was wir vorher schon gesagt haben, ich habe ja mal erwähnt, dieses Get, das irgendetwas löscht, ist keine so wahnsinnig gute Idee. Und ich habe auch gesagt, dass man in der Regel das nicht sofort merkt, weil sowas häufig hinter einer Authentifizierung verborgen ist. Ja. Es gab aber mal ein Werkzeug von Google, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, den Google Web Accelerator. Ein Werkzeug, das man runterladen kann auf den eigenen Rechner, das dann im Kontext des angemeldeten Benutzers GET-Abfragen absetzt, um schon mal die nächsten Seiten zu holen, weil man die ja vielleicht auch gleich darstellen möchte. Und das hat dann auf einmal Sachen gelöscht auf der Serverseite, weil es diesen Links gefolgt ist und das auch durfte. Und davon wurden unter anderem auch die Rails-Leute gebissen. Die hatten also auf einmal das Problem, dass Rails-Anwendungen mit ihrer Default-Struktur eben gegen dieses REST-Prinzip verstoßen hatten. Das war Rails 1.1, etwas länger schon her. Und man auf einmal großen Ärger damit hatte. Und seitdem haben die im Prinzip sehr konsequent da umgestellt. Die haben durchaus eine Vorreiterrolle an der Stelle. Haben mittlerweile aus dem Framework sogar die SOAP und WSDL-Unterstützung rausgeschmissen. Muss man sich also als Plugin nachinstallieren. Der Standardweg, wenn man Rails macht, ist RESTful. Das heißt, wenn man sich so eine Standard-Web-Anwendung anguckt, dann folgt die von Anfang an out of the box all diesen Prinzipien. Zum Beispiel dieses Scaffolding, was da generiert wird, hat für jedes Objekt eine eigene, für jedes Konzept eine eigene URI. Man kann damit Content Negotiation sich XML rausholen. Die Listen sind ebenfalls als übergeordnete Ressource angesiedelt und so. Es kommt dem schon sehr nah. Und das wird auch von Release zu Release verbessert. So gibt es im Rails Framework zum Beispiel eine hervorragende Unterstützung für den Umgang mit E-Tags, um zu überprüfen, ob ich eine Anfrage überhaupt verarbeiten können muss oder nicht.
Ja.
Das ist vielleicht so ein Beispiel. Also ich habe dieses E-Tag erwähnt als Möglichkeit, Bandbreite und Zeit zu sparen. Also Bandbreite spart man, wenn ich die Daten gar nicht erst übertragen muss vom Server zum Client, weil der Client gefragt hat, hat sich das geändert und der Server antwortet mit einem Not Modified. Dann habe ich die Übertragung gespart. Die Frage ist, habe ich auf dem Server auch die Verarbeitungszeit gespart oder nicht? Wenn der Server erst die gesamte Antwort produzieren muss, damit ich den Hash bilden kann, ist das nicht so toll. Und da sieht man vielleicht auch eine Eigenschaft, die eigentlich all diesen Frameworks gemeinsam ist. Für bestimmte Aspekte muss ich in meinem Anwendungscode mich mit den Konzepten der Kommunikation auseinandersetzen.
Ja.
Das ist vielleicht die Pille, die am schwersten zu schlucken ist für viele Enterprise-Entwickler, weil man das nicht gewohnt ist. Man ist es so gewohnt, dass einem die Frameworks alles irgendwie so abnehmen.
Ja.
An gewissen Stellen geht das nicht. Zum Beispiel die Geschichte mit der E-Tag-Verarbeitung oder die Informationen darüber, was ich cachen kann und was nicht. Das sind Informationen, die wirklich nur der Entwickler der Ressource beantworten kann.
Ja.
Also der muss ja wissen, das ist Teil des fachlichen Protokolls, ob ich das cachen darf oder nicht. Und das muss er zumindest deklarativ auszeichnen.
Ja.
Vielleicht nicht von Hand den Header setzen, aber zumindest muss er deklarativ sagen, dass es so und so lange cachbar. Und das liefern die Frameworks in unterschiedlicher Schönheit.
Ja. Okay, du hast jetzt im Rahmen der Episode oft und ausführlich darauf hingewiesen, dass REST ja quasi die existierende Infrastruktur des Webs möglichst elegant ausnutzen will und da eben möglichst viel davon benefiten will. Gibt es irgendwelche Tools, die in diesem Zusammenhang interessant sind? Also irgendwas, was quasi die Infrastruktur entsprechend betrifft und nicht die API, über die wir gerade geredet haben?
Ganz bestimmt. Aber erst muss ich noch darauf hinweisen, dass du gerade benefiten gesagt hast. Das ist total klasse. Ein super Wort. Echt schlimm, unsere Branche. Okay, also es gibt einen ganzen Haufen von Sachen, die eigentlich unabhängig von der eingesetzten Programmiersprache sind. Das ist ein Teil des Charmes, den REST und HTTP da haben. Und viele dieser Werkzeuge sind eben sehr lange erprobt, weil man sie eben schon seit ewigen Zeiten für Webanwendungen einsetzt. Und Webanwendungen ohne die auch gar nicht wirklich möglich wäre. Vielleicht fangen wir da so verschiedenen Bereichen mal an. Also das eine ist, Server bekommen eine ganz andere Rolle. Also als Java-Entwickler kennt man dieses typische Setup mit einem Tomcat und dann gibt es irgendeinen Connector zu einem davor geschalteten Apache. Und für den Java-Entwickler hört die Welt beim Tomcat auf. Vielleicht auch bei der Konfiguration des Connectors und mit dem Apache will man möglichst nichts zu tun haben. Das macht irgendein Admin. Und wenn ich meine Anwendung jetzt mit RESTful HTTP gestalte, dann habe ich auf einmal im Apache ganz andere Möglichkeiten. Ein Beispiel ist, die Ressourcen, die ich jetzt herausgebe, haben ja jetzt unterschiedliche URIs. Ich kann also im Apache jetzt auf einmal unterschiedliche Konfigurationen für unterschiedliche Hierarchieebenen bauen. Ich kann zum Beispiel Get, Put, Post oder Delete verbieten oder erlauben an der Stelle. Und das jetzt kann ich auf einmal einen Teil, den ich vorher von Hand implementiert hätte in meinem Java-Code, kann ich jetzt rüberschieben in die Konfiguration des Apache.
Ja.
Das ist ein Beispiel dafür, wo ich sowas verwenden kann, wo ich also so einen Server intelligenter nutzen kann. Ich kann den auch bestimmte Informationen direkt ausliefern lassen. Also eine wunderbar simple, schon sträflich simple Variante von Caching, also von der Ausnutzung des HTTP-Cachings, besteht darin, Dateien zu schreiben. Also wenn ich in meinem Server-Code, in meinem Java-Code das Ergebnis irgendeiner Berechnung als Datei irgendwo hinlege
und
mein Apache so konfiguriere, dass er diese Datei ausliefert, dann muss ich keinerlei Verarbeitung mehr machen an dieser Stelle, weil der Apache liefert die aus und er kann das auch noch cachen. Und das kann er sogar sehr, sehr, sehr schnell und bis zu einer sehr hohen Last Also der, das ist einfach eine Variante, die natürlich nur in einem kleinen Prozentsatz aller Fälle greift, weil die Informationen müssen natürlich dann, die haben natürlich nur die Aktualität, mit der ich diese Datei geschrieben habe, aber Klar. Das kann ja durchaus was Relevantes sein, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, die berühmten Stockquotes, also Aktienkurse oder so, sowieso nur alle 15 Minuten aktualisiere, Ja. Kann ich die auch irgendwo hinschreiben und ich überlasse die Hauptlast dem Apache. Ich entkopple meine Anwendung von dem Apache-Server davor. Mhm. Und der kann Dateien ganz wunderbar ausliefern.
Ja,
das sind so Beispiele. Es gibt natürlich noch andere, es gibt, also Apache, ich kenne ihn nun recht gut und schon recht lang, deswegen erwähne ich den immer zuerst, aber es gibt durchaus auch andere sehr interessante Server, zum Beispiel so ein Nginx, sprechen sie glaube ich raus, stammt von einem, ich glaube von einem einzelnen einsamen Russen mit einer Website, die aussieht, als wäre sie von 1992, ist aber ein unglaublich performantes und höchst gelobtes Werkzeug, also ein HTTP-Server, der insbesondere auch bei steigender Last extrem weit skaliert. Also während so ein Apache immer mehr Speicher braucht, je mehr parallele Connections drin sind, macht er das einfach geradlinig. Also sehr sehr viel asynchronem I.O. Tolles Ding, kann man auch sehr empfehlen und ist insofern auch eine Variante, die man sich mal ansehen könnte. Also diese Server bekommen auch immer eine andere Rolle. Ich vermute, dass wir da noch mehr Interaktion sehen werden noch mehr als Entwickler lernen müssen, mit diesen Servern auch umzugehen, mindestens mal zu entscheiden, was wir selbst implementieren und was wir so einem Stück Infrastruktur überlassen. Mhm. Wenn wir vom Server aus losgehen, dann ist das nächste, was zwischen dem kleinen und dem Server sitzt, sind die ganzen Intermediaries, also die Zwischenstationen.
Mhm, also Caching zum Beispiel.
Zum Beispiel, ist vielleicht das beste Beispiel, also so ein Caching-Server kann man ja an verschiedenen Stellen ansetzen. Klassischerweise kennt man den als Caching-Server im Unternehmen, den ich halt bei mir intern im Unternehmen habe, damit wenn alle Mitarbeiter den Heise News-Ticker lesen, ich den nicht 50 oder 100 oder 10.000 Mal holen muss, sondern eben nur einmal aus diesem in den Cache und dann werden alle aus diesem Cache bedient. So war es klassisch. Ja. Und klassisch war das natürlich noch wichtiger, weil die Bandbreiten begrenzter waren. Heute ist das nicht mehr so wahnsinnig kritisch. Ja. Das ist also so ein klassischer Cache, der auch immer noch viel Sinn macht, auch in einer Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation Sinn macht, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Mhm. Noch interessanter finde ich aber die Variante, die man Reverse-Proxy-Cache nennt. Also jetzt packe ich ihn auf die andere Seite vor meinen Server. Der Cache wird also Teil meiner Serverinfrastruktur. Ich stelle den direkt vor meiner Anwendung, die HTTP-Antworten produziert und konfiguriere ihn so, dass er, dass ein Großteil der Antworten direkt aus diesem Cache beantwortet wird. Mhm. Das heißt, ich reduziere die Last auf mein eigentliches Backend drastisch.
Ja.
Und was ich dazu tun muss, ist, ich muss in meinem Backend die korrekten Caching-Header setzen. Mhm. Man kann vielleicht
so. Also ist so ein bisschen, dass wir das Datei schreiben im Apache, das da vorher.
Ein bisschen, nur es ist natürlich jetzt dynamischer, es ist in der Regel speichern. Klar. Ich kann es aktiver machen, ich kann es auch gezielt deaktivieren, das liefern die Proxy-Caches auch, also ich kann was invalidieren, was da drin ist.
Ja.
Und das Ganze geht voll transparent. Das heißt, der erste Zugriff auf mein Backend, auf eine bestimmte Ressource, sorgt dafür, dass sie in diesem Moment produziert wird, teuer, also das Backend baut die mit allem, was dazugehört, dauert vielleicht eine Sekunde oder eine halbe.
Ja.
Und dann wird das Resultat gecached, wenn es denn erlaubt ist, das zu cachen.
Ja.
Und danach wird es so lange aus dem Cache geliefert, bis die Zeit abgelaufen ist, die es gecached werden darf und dann wird es beim nächsten Mal eben wieder vom Backend geholt.
Ja.
Es geht sogar so weit, dass so ein Cache sagen kann, ich muss das jetzt vom Backend holen, oh verdammt, mein Backend ist abgestürzt, dann nehme ich doch einfach meine gecachte Kopie. Weil veraltet ist besser als Fehler, möglicherweise. Also das kann ich unterschiedlich konfigurieren. Ne? Auch das ist ja klar, muss ich konfigurieren können.
Logisch,
ja. Aber diese Caches, wie zum Beispiel so ein Squid-Proxy-Cache, sind außerordentlich ausgereift mittlerweile, unendlich konfigurierbar.
Ja.
Auch beliebig kompliziert zu konfigurieren, auch klar. aber eben sehr, sehr mächtige Stücke Infrastruktur. Es gibt auch da Alternativen. Also Squid habe ich gerade erwähnt, ist oder der Platzhirsch unter den Proxy-Caches. Mhm. Eine interessante Alternative ist der Varnish. Das ist ein modernerer, nennt sich Web Accelerator, ist aber eigentlich auch ein Reverse Proxy Cache, der auch ganz tolle Dinge machen kann und der das Ganze sehr effizient tut und auch sehr konfigurierbar ist.
Mhm.
Wie gesagt, Links kommen in die Show Notes. Die Konzeption einer hochskalierenden Webanwendung, also einer Webanwendung auf einer Skalierung wie, was weiß ich, MSN oder Google oder Web.de oder was weiß ich, also beliebige, sagen wir mal, ernsthafte Webpräsenzen wäre ohne all diese Technologien überhaupt nicht möglich. Also wir machen das alle schon. Und so die Zuhörer, die von solchen Unternehmen kommen, langweilen sich sowieso schon in den letzten 10 Minuten. Interessant ist es vielleicht eher für die Leute, die aus einer Enterprise-Welt kommen, wo man das in der Regel nicht benutzt.
Ja,
weil da habe ich nicht so eine hohe Last. Klar, ich komme vielleicht auch anders klar. Ich kann trotzdem damit eine Menge Komplexität reduzieren und eine Menge Performance gewinnen bei geringer Hardware-Ausstattung. Also ich kann einfach mit weniger mehr machen. Auch dafür lohnt es sich also.
Ja.
Und vielleicht noch als letztes, der Ordnung halber erwähnt, auf der Client-Seite, also auf der Client-Seite gibt es auch so eine Handvoll von Werkzeugen, die man benutzen kann. Das offensichtlichste Werkzeug auf der Client-Seite ist der Browser.
Ja.
Kann man nicht unterschätzen. Also wenn ich jetzt in der Lage bin, alle meine Konzepte in meiner Anwendung als einzelne Ressourcen herauszureichen, dann kann ich sie auch individuell mit dem Browser abfragen.
Ja.
Und sei es auch nur zu Debugging-Zwecken.
Genau,
das ist nicht zu unterschätzen, das ist ein Riesenvorteil. In den Browsern, zum Beispiel im Firefox, mittlerweile auch in anderen, wie zum Beispiel im Safari oder im Google Chrome, gibt es entsprechende Debugging-Unterstützung, mit denen ich mir die Header ansehen kann, Responses ansehen kann. Mhm. Es gibt für den Firefox unendlich viele Plugins, wie so ein YSlow oder ein Firebug, mit denen ich das sehr genau untersuchen kann, was da innen drin passiert. Das sind also sehr nützliche Debug-Hilfen. Und da gibt es noch für diejenigen, die Mausstupser belächeln, eine ganze Reihe von Kommandozeilen, Werkzeugen wie so ein wget oder curl, mit denen ich eben HTTP-Requests absetzen kann, also egal welchen Typs absetzen kann, Header dabei setzen kann und damit sehr schön automatisiert Informationen abholen kann.
Ja.
Das cool. Ist so ein bisschen die Welt an Werkzeugen an der Stelle.
Schön, und ja, wie gesagt, man merkt eben, dass viele davon nichts mit Rest zu tun haben, sondern einfach nur Webwerkzeuge sind. Was deine Theorie von ganz am Anfang bestätigt.
Genau,
also nicht, dass ich daran Zweifel hatte.
Aber. Ja, also manchmal muss man sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, man erlebt das ja häufig, dass so ein Begriff, so ein Modebegriff eine Zeit lang, wenn man das, was dahinter steht, gut findet, einem hilft. Also so Hype ist manchmal positiv. Ne? Mhm. Man hat irgendwie das Thema und das wollen dann gerade alle irgendwie hören.
Ja.
Und auch wenn ich sonst von Gartner nicht so wahnsinnig viel halte, dieser Hype-Cycle stimmt schon.
Ja, stimmt.
Irgendwann ist so ein Begriff halt dann verbrannt und dann schadet man sich eher, indem man diesen Begriff verwendet, weil die Leute einem nicht mehr zuhören wollen. Siehe zum Beispiel MDA oder SOA in unterschiedlichen Stufen dieses Cycles. Der Begriff REST ist im Moment positiv belegt, meiner Empfindung nach. Und das wird sich ganz sicher irgendwann ändern. Und da muss man ganz klar sagen, also diese Technologien, die da drin sind, die müssen sich nicht mehr durchsetzen. Die haben sich schon längst durchgesetzt.
Ja.
Die Frage ist halt, inwiefern man jetzt in der Enterprise-Welt und inwiefern man in der Anwendungskommunikation diese Technologien akzeptiert. Und da spricht eben eine Menge dafür, die ausgereift hat, die Tatsache, dass es überall unterstützt wird. Aus meiner Sicht ist dieses ganze Zeug sehr, sehr viel ausgereifter, stabiler als jeder ESB, den ich irgendwo kaufen kann. Also für mich überhaupt keine Diskussion. Ja. Aber wenn davon die Leute langsam überzeugt werden, dann hat sich das, denke ich, gelohnt und alle können davon profitieren.
Aufzuhalten,
ist, glaube ich, sowieso nicht.
Ich habe schon den Eindruck, dass, außerhalb ist eh klar, ja klar, ich habe den Eindruck, dass in klassischen Enterprise-Anwendungen schon noch die klassische Webservice oder natürlich auch Messaging-Welt einen deutlichen Vorsprung hat in der Adoption, ne? Also nicht bei neuen Projekten, sondern bei existierenden Infrastrukturen, die man natürlich ständig weiter erweitert und so weiter.
Es ist interessant. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also wir machen sehr viel Web-Services. Insofern kriege ich da eine Menge mit. Die Akzeptanz, also die Präsenz, die das Ganze hat, also der Mindshare, gibt es dafür ein deutsches Wort? Jeder weiß, was Webservices sind. Jeder hat schon mal von SOAP und WSDL gehört. Und das ist auf jeden Fall um einen Faktor 50 bis 100 mehr, als es für REST der Fall ist. Da stimme ich dir absolut zu. Ich sehe aber, dass sehr, sehr viele Leute bei dem flächendeckenden Rollout von Webservices Probleme haben.
Ja, klar.
Dass die Versprechungen sich tatsächlich nicht erfüllen. Und ich sehe jetzt in letzter Zeit immer mehr Unternehmen, auch große Unternehmen, die REST und HTTP als Alternative ausprobieren und binnen kürzester Zeit feststellen, dass das Ganze ja tatsächlich funktioniert. Das ist sowas Ungewöhnliches, man gar nicht mehr gewohnt, oder? Dass irgendwas, was vom Hype getragen wird, tatsächlich in der Praxis auch mal ernsthaft funktioniert. Ein Wunder ist geschehen.
Ja.
Also ich bin da sehr guter Dinge an der Stelle.
Okay, zum Abschluss wollen wir nochmal kurz auf dein Buch hinweisen, das du zu dem Thema REST geschrieben hast. Man hat ja auch in der Episode gemerkt, die jetzt irgendwie doppelt so lang wurde, wie wir eigentlich geplant haben, deswegen auch zwei, dass dir das Thema am Herzen liegt und dass du dazu was zu erzählen hast. Was steht denn in dem Buch drin?
Also im Prinzip so das meiste von dem, was wir gerade besprochen hatten. Das Buch heißt REST und HTTP. Ich habe also versucht, einige Teile der REST-Theorie zu erklären, aber auch der spezifischen Ausprägung in HTTP. Mhm. Das ist kein Code drin, also es sind viele viele HTTP-Requests und HTTP-Responses drin, aber extra keinen Java oder C-Sharp oder Ruby oder Clojure-Code, weil ich denke, das ist ein orthogonales Thema. Worin man das implementiert, ist mir letztendlich furchtbar egal. Aber ich wollte einfach die wesentlichen Konzepte illustrieren. Also findet man im Prinzip Detailinformationen zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit so besprochen haben. Das war schon relativ weit abdeckend. Was ich noch dazu gepackt habe, das werden wir jetzt nicht mehr abdecken, ist ein Kapitel, das das Ganze in Beziehung zu SOA und den typischen High-Level-SOA-Herausforderungen und Themen setzt.
Naja.
Und insofern, ich würde mich freuen, wenn ich auch dazu vielleicht vom einen oder anderen Feedback bekomme.
Und bei Wiley, oder?
Nein, im D-Punkt-Verlag. Das heißt REST und HTTP.
Ach, der ist deutsch, genau, und richtig.
Das ist deutsch, ja, ja, klar.
Genau. Ich
würde das extra auf Deutsch schreiben. Es gibt auch eine Website dazu, http-rest.info. Und ja, auch das packen wir natürlich in die Shownotes.
Schwitzig, ich habe es hier liegen, ich habe es auch zum Gutteil gelesen, aber mir war nicht mehr bewusst, dass es deutsch ist.
Tja.
Gut, alles klar. Dann sind wir am Ende, denke ich.
Ja, finde ich auch.
Und wir bedanken uns wie üblich ganz furchtbar herzlich fürs Zuhören. Und ja, willst du noch irgendwas sagen, so fort zum Sonntag?
Nein.
Gut. Tschüss.
Tschüss, bis dann, Markus.
Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.